Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Tagesgespräch, das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr. Mit Achim Bogdan.
Hallo und herzlich willkommen zum Tagesgespräch am Freitag. Wir blenden zurück. München, Leopoldstraße, 1953. Ein Laden macht auf, wie man ihn vorher nicht in Süddeutschland kennt. Hier darf man selber seine Waren aussuchen, in die Hand nehmen, in den Einkaufswagen legen und die Hausfrau braucht nicht mehr anzustehen. Eine Revolution. Der Name des Ladens: Tengelmann. 63 Jahre ist das her und jetzt im Herbst 2016 ist alles aus. Tengelmann schreibt schon lange rote Zahlen mit seinen Filialen, die nicht mehr groß genug sind im Vergleich zu Discountern wie Rewe, Edeka oder Aldi. Tengelmann wird im Moment abgewickelt, seit gestern wird verhandelt wie. Doch die Frage, die sich stellt, geht über Tengelmann noch weit hinaus. Tauziehen um 5. So, und jetzt sind Sie sicher auch gespannt, wer Ihr Gesprächspartner ist. Den stelle ich Ihnen jetzt vor. Er sitzt im Studio in Mainz. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Es ist Professor Alexander Hennig. Herzlich willkommen bei uns.
Guten Tag aus Mainz.
Herr Hennig, jetzt haben wir gerade schon die Seite der Gewerkschaft gehört. Jetzt sagen Sie uns bitte auch noch, warum ist denn über die Arbeitsplätze hinaus dieses Thema Tengelmann so wichtig für Deutschland, dass sich sogar der Bundeswirtschaftsminister so intensiv da engagiert?
Also, dass es für den Bundeswirtschaftsminister wichtig ist, das liegt, glaube ich, daran, dass er natürlich die Möglichkeit hat, hier seine Kompetenz zu zeigen und in den Wahlkampf, vielleicht auch in den innerparteilichen Kampf um die Kanzlerkandidatur einzutreten mit der Nachricht, dass er Arbeitsplätze gerettet hat. Tengelmann ist deswegen als Unternehmen interessant, weil es eine gute Filialstruktur, insbesondere in Großstädten hat, weil es dort sehr interessante Filialen gibt und der Wettbewerb im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist stark. Wir haben da die beiden großen Discounter, Aldi und Lidl, und die beiden großen Vollsortimenter, Rewe und Edeka. Und wenn jetzt hier ein gar nicht so großer Marktanteil von 2 Milliarden Euro zu verteilen ist, dann versuchen natürlich die Vollsortimenter an dieses Unternehmen, auch an die Mitarbeiter, vor allen Dingen aber eben auch an die Filialstandorte zu kommen.
So, Supermarkt. Was ist denn eigentlich schiefgelaufen? Warum ist sozusagen Tengelmann überhaupt auf die schiefe Ebene geraten finanziell?
Also Kaisers Tengelmann ist ein ganz althergebrachtes Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, das schon eine lange Geschichte hat. Zur Tengelmann Unternehmensgruppe, das ist richtig, gehören auch so Unternehmen wie Obi oder Kick. Das sind sehr rentable Unternehmen. Und Kaisers Tengelmann hat es in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, nicht geschafft, sich im Wettbewerb zu behaupten. Da haben wir Veränderungen im Konsumentenverhalten auch gehabt. Da ist das Thema Eigenmarke des Handelsunternehmens wichtiger geworden. Da geht es auch um Aufwertung der Standorte. Dafür braucht man Geld, um zu investieren. Das können alle beobachten, dass in ihrem Umfeld die Läden schöner werden, dass Bedientheken eingerichtet werden, dass die Warenpräsentation attraktiver wird. Und da ist Tengelmann Kaisers in gewisser Weise aufgerieben worden. Auf der einen Seite zwischen den Discountern, wo der Kunde genau weiß, wenn ich dorthin gehe, dann bekomme ich einen besonders günstigen Preis. Und auf der anderen Seite den Vollsortimentern, wo man weiß, man bekommt vielleicht eine bestimmte Regionalität, attraktive Sortimente auch aus dem Bio-Bereich, persönliche Beratung. Das ist dann eben der Vollsortimenter, meistens der Edeka oder der Rewe, den man kennt. Und weil Tengelmann sich da nicht gut positionieren konnte, verlieren sie Geld. Und das ist der Grund dafür, weshalb die Tengelmann Unternehmensgruppe Kaisers Tengelmann verkaufen möchte.
Und mit Kick hat das nichts zu tun?
Mit Kick hat das nichts zu tun. Tengelmann ist Mehrheitsaktionär bei Kick, das ist richtig. Aber die Tengelmann Unternehmensgruppe steuert die verschiedenen Handelsbeteiligungen da ganz autonom. Es liegt einfach daran, dass man es nicht geschafft hat, sich in diesem starken Wettbewerb zu behaupten.
Herr Hennig, es ist ja auch sozusagen fast so eine Art, wie soll man sagen, eine Veränderung der Generationen, die ältere Generation, die es noch gewohnt ist, sozusagen in kleineren Läden einzukaufen, das zu würdigen, regional vielleicht auch zu denken und die kurzen Wege natürlich auch schätzt und die Jungen, die sich halt stellvertretend einfach so ins Auto setzen können. Was passiert denn da und was bedeutet das auch für unsere Gesellschaft, für Alt und Jung?
Also diese Veränderungen im Konsumentenverhalten, die betreffen jetzt tatsächlich nicht nur die ältere Generation, sondern das, was der Hörer beschrieben hat, trifft auch auf die Generation 40- zu. Das zeigen viele empirische Untersuchungen. Das ist einmal die Bedeutung von Regionalität. Wir wissen, dass die Leute nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt grundsätzlich bereit sind, Regionalität zu schätzen und sich auch regionale Produkte wünschen. Und wir wissen auch, dass sie, obwohl sie natürlich immer auch aufs Portemonnaie schauen, gerne auch bereit sind, etwas mehr dafür zu bezahlen, dass es vielleicht vom Bauern, vielleicht vom Biobauern um die Ecke kommt oder dass es aus einer kleinen Manufaktur in der eigenen Stadt kommt. Da ist es für die Einzelhandelsunternehmen eher die Schwierigkeit, dass das natürlich logistisch nicht ganz einfach ist. Für das Handelsunternehmen ist es aus Kostengesichtspunkt natürlich attraktiver, eine große Menge einzukaufen und die auf alle Filialen zu verteilen. Hier ist also eine gewisse logistische Geschicklichkeit und natürlich auch ein gewisser Spürsinn des jeweiligen Filialleiters oder der Regionalleitungen gefragt, was da als regionale Produkte attraktiv sind. Und das andere, was gesagt wurde, ist in der Tat auch eine Tendenz, die wir sehr deutlich feststellen können, nämlich, dass der Kunde in vielen Fällen keine Lust mehr hat auf eine allzu große Auswahl. Wir sprechen da vom effizienten Einkauf. Das heißt, für viele Menschen ist der Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs eher eine lästige statt eine schöne Pflicht. Die möchte man möglichst schnell, möglichst effizient erledigen. Und das bedeutet, dass man gerne alles das, was man haben möchte, an einem Ort kaufen möchte. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel auch die Discounter, jetzt als letztes eben auch Aldi Süd und auch Aldi Nord, die Herstellermarken eingeführt haben, starke Herstellermarken, weil die Kunden dort kaufen möchten, wo sie eben ihre Lieblingsmarke bekommen. Das führt aber auch dazu, dass die Sortimente insgesamt breiter geworden sind. Sie bekommen heute nicht nur beim Vollsortimenter, sondern auch beim Discounter ganz billiges Salz, das einfach nur salzig ist. Sie bekommen aber auch irgendwelches Premium-Salz, vielleicht in irgendeiner schönen Schale, in irgendeiner besonderen Struktur. Sie bekommen Langusten, ganz genauso wie eine sehr günstige Salami. Und das deswegen, damit der Käufer alle seine Einkäufe an einem Ort erledigen kann. Das ist ein Teil der Schwierigkeiten, die zum Beispiel Metro mit dem SB-Warenhaus Real hat. Das sind sehr große Filialen, da fährt man auf einen großen Parkplatz, da braucht man schon lange, bis man in das Geschäft reinkommt, muss dann vielleicht 10 Minuten quer durch den Laden laufen, bis man vor ganz vielen Butterpaketen steht. Und das wollen viele Verbraucher so heute gar nicht mehr.
Das ist die Stimme von unserem heutigen Gast, Professor Alexander Hennig, Wirtschaftswissenschaftler an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Zu unserem Team nochmal ab an Professor Hennig, der jetzt gerade auch aufmerksam zugehört hat. Sie haben den Herrn Dirks gehört und teilen Sie sozusagen seine Einschätzung?
Ja, und zu der Entscheidung, die er da getroffen hat, kann man Herrn Dirks natürlich eigentlich gratulieren, dass er da zur rechten Zeit gesehen hat, dass es woanders vielleicht bessere Chancen gibt. Wir haben in den 70er, 80er, 90er Jahren eine sehr starke Filialisierung gehabt. Die großen Filialunternehmen konnten da viele Marktanteile gewinnen.
Auch in Drogerien, also Rossmann, Müller, DM und so weiter.
Vollkommen richtig. Das darf man auch nicht vergessen, wenn wir über den Lebensmitteleinzelhandel sprechen. Dann sprechen wir auf Nummer 7 und 8 in Deutschland über DM und Rossmann, also zwei familiengeführte Drogeriemärkte, deren Sortiment ja auch sehr viel Überschnitt mit dem normalen Sortiment eines Supermarkts hat. Facheinzelhändler mittelständischer Prägung haben es in der Tat auf dem Land und auch in den Städten nicht leicht, aber es gibt viele Beispiele, wo sie eben mit einem besonderen Sortiment, mit einer besonderen Ansprache des Kunden, auch mit einer großen Tradition und einem damit verbundenen Image erfolgreich sein können. Wir merken aber eben auch bei den filialisierten Betrieben, dass sie versuchen, sich stärker auf regionale Gegebenheiten einzustellen. Das merkt man auch stark im Lebensmitteleinzelhandel. Da haben wir eben zum Beispiel bei Edeka und Rewe mittlerweile auch die kleineren Formate, zum Beispiel Rewe City. Das sind dann eher Nahversorgerformate, wo sie auch einen größeren Anteil von Produkten kaufen können, die man direkt unmittelbar essen, trinken, nutzen kann. Die sogenannte Convenience Food, die wir also aus Bequemlichkeitsgründen kaufen. Das sind dann lange Öffnungszeiten, nicht bei Ihnen in Bayern. Sie müssen ja um 8 Uhr zumachen, aber da haben dann diese Geschäfte gerne auch bis 22 oder 24 Uhr im Rest von Deutschland auf. Und auch der kleine Nahversorger, den man schon totgesagt hat, ist wiedergekommen in etwas veränderter Form. In den 70er Jahren hat Udo Jürgens noch gesungen, Tante Emma darf nicht sterben. Damals haben viele Leute ein Auto gehabt und sind auf die grüne Wiese gefahren und haben in der großen Filiale eingekauft. Heute hat ein Viertel der Menschen, die bis 30 Jahre alt sind, kein Auto mehr in den Städten, möchte vielleicht auch gar keines haben.
Die fahren dann mit dem Flixbus raus zum Supermarkt.
Naja, oder nutzt Carsharing-Möglichkeiten, genau. Und sie haben eben keine Lust, auf die grüne Wiese zu fahren, sondern da sind dann auf einmal die innenstädtischen Lagen und die Lagen in den Stadtteilen wieder attraktiv geworden. Das hätte man sich bis vor wenigen Jahren nicht vorstellen können, dass gerade die kostenprägnanten Discounter, die sehr auf die Kosten achten, jetzt auf einmal wieder versuchen, versuchen, in den Innenstädten Lagen zu bekommen, in Einkaufszentren Lagen zu bekommen, obwohl das natürlich kleinere Lagen sind. Die Kunden können nur das kaufen, was sie mitnehmen, mittragen können. Sie haben Schwierigkeiten bei der Anlieferung, vielleicht irgendwelche Beschränkungen, dass sie nur in gewissen Zeiten anliefern dürfen. Mhm. Und trotzdem wollen die Discounter und die Vollsortimenter in die Innenstädte, weil es dort viel kaufkräftiges Publikum gibt. Und deswegen kann man am Ende auch nur sagen, es entscheidet immer der Kunde. Die Händler machen das, was der Kunde möchte. Und wenn es in einem kleinen Ort einen Laden gibt, dann deswegen, weil die Kunden dort einkaufen. Und wenn
das sollten wir uns alle mal merken
deswegen,
an der Stelle.
Nicht einkaufen.
Und ich würde es gerne weitergeben an unseren heutigen Gast, an Alexander Hennig, Wirtschaftswissenschaftler an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Also Fenneberg im Allgäu, haben Sie vielleicht noch gar nicht davon gehört, eine kleine regionale Kette. Ist denn das möglicherweise auch ein Ausweg, dass so quasi auf dem Land sich Supermärkte finden, die tatsächlich auch vor allem auf regionale Produkte setzen, eigene Linien entwickeln, die dann teilweise sogar bio sind? Gibt es noch andere Beispiele, die Ihnen bekannt sind?
Ja, Fenneberg ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben ein lokal organisiertes, regional verankertes Unternehmen mit einem entsprechenden Sortiment, mit einer entsprechenden Kultur, mit entsprechenden Mitarbeitern und mit einer persönlichen Ansprache der Kunden auch heute sehr erfolgreich sein kann. Das zeigt sich sowieso interessanterweise im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der unterscheidet sich von den Lebensmitteleinzelhandelsmärkten der ganzen Welt dadurch, dass wir nur Familienunternehmen und genossenschaftlich organisierte Unternehmen haben, die erfolgreich sind. Aldi, Lidl, DM, Rossmann als Familienunternehmen und Edeka und Rewe als große genossenschaftliche Unternehmen, die den einzelnen Kaufleuten gehören. Und das spricht eben dafür, dass dann diese Kaufleute vor Ort auch bekannt sind. Ganz oft sagt man ja auch nicht, ich gehe zum Edeka, sondern man sagt, ich gehe zum Müller oder ich gehe zum Meier. Und der lokale Kaufmann vor Ort, der kennt eben dann auch seine Kunden, der kennt seine Strukturen und kennt seine Bedürfnisse. Was die, weil es auch angesprochen wurde, was die Machtverhältnisse angeht, das wechselt durchaus auch mal immer zwischen Händler und Zulieferer. So in den 90er, Anfang der 2000er Jahre konnte man auch noch sehr eindeutig sagen, dass hier die Händler mit ihrer großen, starken Einkaufsmacht auf der besseren Seite sind. Mittlerweile muss man das doch deutlich relativieren, denn auch die Händler haben häufig keine anderen Alternativen, was ihre Lieferanten angeht. Im landwirtschaftlichen Bereich ist das ein bisschen anders, aber bei den sonstigen Lebensmitteln und bei den sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs, da brauchen die großen Händler eben auch große Lieferanten. Und da herrscht mittlerweile so eine gegenseitige Abhängigkeit, wo dann auch zum Beispiel Händler versuchen, mehrere Lieferanten aufzutun, damit sie nicht von einem Lieferanten so abhängig sind. Gleichzeitig verringert das natürlich wiederum die Macht des Händlers gegenüber dem Lieferanten. Denn eines ist klar, weder dem Lieferanten noch dem Händler kann es recht sein, wenn das Produkt anschließend nicht im Laden steht und der Kunde bei einem wichtigen Produkt enttäuscht ist und dann vielleicht sogar das Ladengeschäft wechselt, weil er hier eine Fehlmenge hat.
Also wir kriegen hier quasi im Kleinen einen Einblick in die Volkswirtschaft und überhaupt Betriebswirtschaft im Großen, Alexander Hennig. Ich hoffe, Sie empfinden das auch gerade so. Also greifen wir mal gleich dieses Wort mal kurz auf. Gleich, Frau Fechner, fangen wir mal damit an. Also quasi das Ende vom einen als die Chance vom anderen. Können Sie uns das vielleicht an einem Beispiel mal schildern? Hat es da Fälle gegeben, wo eine Firma pleite gegangen ist und eine andere davon profitiert hat und es trotzdem weiterging?
Da gibt es im gesamten Wirtschaftsleben und natürlich auch im Einzelhandel ganz viele Beispiele. Das ist ja gerade das Wesen unserer freiheitlichen Ordnung, dass wir als Konsumenten souverän entscheiden können, was wir haben wollen, dass sich unsere Bedürfnisse verändern und dass wir dann letztlich mit unserer Kaufentscheidung das Angebot der Unternehmen stark mit beeinflussen. Und das gilt ganz besonders stark für den Lebensmitteleinzelhandel, denn da kaufen wir alle ein und da kaufen wir relativ häufig ein. Und sobald sich bei uns irgendetwas verändert, verändert sich natürlich auch bei den Handelsunternehmen, die reagieren müssen. Schauen Sie sich die Discounter an. Die haben in den letzten Jahren ihr Sortiment stark ausgeweitet. Die haben Herstellermarken aufgenommen. Die haben ihre Filialen aufgewertet. Die haben jetzt große Backnischen, wo frische Backwaren angeboten werden. Die bieten mittlerweile auch Handytarife an. Die haben diese Aktionsartikel im Bereich Elektronik oder Hardwaren. Wenn es nach den Discountern ginge, würden sie aus Kostengesichtspunkten am liebsten nach wie vor ein ganz kleines Sortiment haben, wie in den 70er oder 80er Jahren. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Aldi Süd erst 1980 die Kühlung eingeführt hat, weil man sich die Stromkosten für die Kühlregale sparen wollte. Da konnten sie keine gekühlte Butter beim Aldi kaufen. Sie müssen aber so reagieren, sie müssen ausbauen, weil sich die Kundenbedürfnisse verändern. Und das können wir auch bei den Vollsortimentern sehr schön sehen. Anfang der 2000er Jahre hat man gesagt, die Bedientheke ist eigentlich tot. Also da, wo ich Fisch oder Fleisch oder Käse einkaufen kann, weil die nimmt sehr viel Platz weg, die kostet sehr viel Strom, sie brauchen Personal, was sie bezahlen müssen, was dort steht. Und dann haben sie ganz viele kleine Artikel und natürlich ist das Warenrisiko, dass ihnen da die Artikel verderben, auch viel höher. Und mittlerweile, die Kundenbedürfnisse haben sich verändert. Viele Menschen wollen die Bedientheke, sie wollen die persönliche Ansprache. Sie wollen eben auch vielleicht nur das kleine Stück Leberwurst und nicht den großen Ring aus der Kühlung, den sie im Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt nicht essen können. Und das führt dazu, dass diese Bedientheken bei Ladenumbauten oder Ladenneubauten heute eine ganz große Stellung einnehmen. Wunderschöne Präsentation von Artikeln mit vielen Zusatzleistungen, Catering-Service, Grill-Service, Marinierservice, die Unternehmen dann anbieten. Und selbst so Discounter wie Lidl denken darüber nach, wie können sie die Bedientheke in ihr Konzept integrieren. Also da ist es tatsächlich der Kunde, der das entscheidet.
Aber Herr Hennig, wenn ich jetzt mal so quasi die anderen beiden Anrufer nochmal mit reinnehme aus Ruppolding und Rottach-Egern, dann ist doch tatsächlich die Gefahr auf der anderen Seite, wenn eine Firma möglicherweise wie Tengelmann jetzt wirklich pleite geht und Edeka übernimmt, dass es zu einer Marktkonzentration führt in kleinen Städten. Das sind natürlich aber auch mit, das kann ja auch mit negativen Folgen behaftet sein. Was sehen Sie da für Risiken?
Vollkommen richtig. Diese Risiken sind natürlich gegeben. Wir haben schon jetzt einen sehr stark konzentrierten Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Das heißt, wir haben wenige große Unternehmen, die den ganz großen Teil des Umsatzes unter sich ausmachen. Man spricht da von einem Oligopol, also wenige Anbieter. Und das kann eine Situation sein, die gefährlich wird für den Verbraucher und für den Wettbewerb, dann, wenn die sich beginnen abzusprechen. Das haben wir zum Beispiel im Mineralölbereich. Da haben wir wenige Händler, die Preise absprechen. Das können wir ja bei Ferienbeginn alle immer beobachten. Im Lebensmitteleinzelhandelsbereich ist das sehr anders. Diese 4, 5 großen, wenn Sie die Drogeriemärkte noch mit reinnehmen, 7 großen liefern sich einen sehr scharfen Wettbewerb, einmal über die Preise, weil die Deutschen recht preissensibel einkaufen, aber eben auch über die Leistungen, über die Sortimente, die Marken, über die Warenpräsentation, über die Öffnungszeiten, über die Vertriebsformen, mittlerweile auch online. Und da steht sozusagen grundsätzlich eigentlich der Wettbewerb nicht in Gefahr. Was die Hörerin aus Ruppolding geschildert hat, ist genau das, was dem Bundeskartellamt an dieser Fusion, an dieser Übernahme auch nicht gefallen hat, weshalb sie eben sich dagegen entschieden hat und diese Übernahme als solche verboten hat, dass in lokalen Märkten starke Machtpositionen entstehen können, wenn die Edeka die Tengelmann-Filialen übernimmt und es dann im Umkreis sozusagen fast nur noch Edeka-Filialen im Vollsortimentsbereich gibt. Denn das ist auch klar, während wir beim Automobilwettbewerb, da ist es uns egal, ob das Autohaus 50 Kilometer entfernt ist oder nicht, da werden wir auch ein Auto kaufen, wo wir vielleicht dann zum Autokauf 50 Kilometer fahren müssen. Im Lebensmitteleinzelhandelsbereich, da geht es uns natürlich lokal um das, was bei uns in der Nähe ist. Und da hilft es für den Wettbewerb nichts, wenn 30 Kilometer weiter ein Konkurrent sitzt, während ich bei mir im Umkreis von 10 Kilometern oder 5 Kilometern vielleicht nur einen Anbieter habe.
Was die Realität für viel kaufen gibt. Wir gehen in die letzte halbe Minute. Herr Hennig, ein, zwei Sätze, was glauben Sie, kommt raus bei Tengelmann am Ende?
Also die Interessen der Beteiligten, des Verkäufers Tengelmann und der beiden potenziellen Käufer Edeka und Rewe sind so unterschiedlich, dass es nicht zur Übernahme kommen wird. Die Filialen werden aufgeteilt werden und das ist für den Wettbewerb und für den Verbraucher auch die beste Lösung.
Und wir halten nochmal fest, was zwischendurch gesagt wurde, die Macht der Kunden, die ist auf jeden Fall trotzdem gegeben. Man kann ja selber auch durchs Einkaufsverhalten bestimmen, welche Läden es gibt und welche erhalten werden und welche nicht. Unser Tagesgespräch geht zu Ende. Tauziehen um Tengelmann, wie hat sich die Ladenwelt in Ihrer Region verändert? Was ist unser Thema? Und bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, Professor Alexander Hennig, Wirtschaftswissenschaftler an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Danke an Sie.
Sehr gerne.
Danke an alle, die hier angerufen haben und zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Ihr Achim Bogdan.